Wir haben gerade gesungen aus dem Lied Harre meine Seele, die Strophe 2. Alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Und das ist genau das Thema auch heute Morgen zum Abschluss dieser vierten Endzeitkonferenz Schweiz und Österreich. Zum Thema, warum ich in der Endzeit trotz allem Schweren geborgen bin und Frieden habe. Wir haben ja die Tage einiges gehört. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Diese Themen waren ja nicht alle da. Und der erste Abend am Mittwoch, da ging es ja über das Thema, wie schütze ich mich vor Verführung in der Endzeit. Da ging es um die vielen Verführungen, die durch falsche Propheten, falsche Christusse, falsche Lehren auf uns zukommen, auch in den Gemeinden leider. Wie können wir uns da schützen? Das hat sicher für manchen sehr bedrohlich gewirkt, diese ganzen Entwicklungen. Dann am Donnerstag früh hat Bruder Rainer Miedl gesprochen über das Thema Doktor, Tod und Teufel. Das hört sich auch nicht so positiv an. Transformation im weltlichen Sinn, da ging es auch um die Versklavung der Menschen durch den Homo Deus, der Mensch, der sich selber zu Gott machen will, die künstlichen Intelligenzen und die Cyborgs und die Manipulation des menschlichen Erbguts und was da alles jetzt auf uns zukommt, Euthanasieprogramme und was auch immer, also auch da Entwicklungen, die uns Angst machen könnten. Dann hatten wir ein noch bedrohlicheres Thema am Donnerstagabend. Wie sollen Christen zum Krieg stehen? Bruder Rudolf Eberzeus hat uns da gedient, hat uns biblische Leitlinien genannt. Wie verhalten wir uns jetzt angesichts des Kriegs auch in Europa? Ja, wir sollen beten. Wir sollen auch jetzt nicht Partei für irgendeine Seite ergreifen, sondern immer wieder die frohe Botschaft verkündigen und Menschen zur Umkehr einladen. Wenn alle, sage ich mal, Christen wären, dann gäbe es keine Kriege mehr auf der Welt. Bräuchten wir keine Polizei und keine Armee. Aber es ist leider nicht so, dass alle wirklich neugeborene Christen sind. Dann ging es am Freitag über die Themen, Bruder Uwe Bausch hat gesprochen, darüber, wer in der Schuld ist, ist nicht frei, die Versklavung des menschlichen Geistes und wie wir widerstehen. Da ging es darum, dass wir einerseits schuldig sind vor Gott, dass es aber auch Mächte gibt hinter den Kulissen, Eliten und so weiter, die uns Schuld einreden wollen, wo es gar keine Schuld ist, sodass die Menschen in dauernder Abhängigkeit gehalten werden von irgendwelchen Mächten. Und auch da wissen wir, die wahre Freiheit, die haben wir in Jesus Christus. Dann Freitagnachmittag, auch ein sehr heikles Thema, der charismatische Lobpreis, fremdes Feuer im Haus Gottes. Sicherlich eines der umstrittensten Themen in christlichen Kreisen. Wo fängt Verführung an im Liedgut und wo ist es noch im Rahmen? Ist gar nicht immer so einfach zu erkennen. Bruder Rudolf Eberzeus hat uns da Kriterien genannt, ja, wo wir uns auch vor psychedelischen und okkulten Liedern hüten sollten. Dann gab es auch einige erbauliche Themen, Transformation im biblischen Sinn, bin ich bereit für die Begegnung mit dem Herrn und auch hinwachsen zu Christus, der Weg zu gesundem geistlichem Wachstum. Ich hatte gestern Nachmittag das Thema Genderismus, die gefährlichste Ideologie der Gegenwart, wo ich aufgezeigt habe, wie ja, die schöpfungsgemäßen Unterschiede zwischen Mann und Frau immer mehr aufgelöst werden, wie man versucht, über 60 Geschlechter einzuführen, was es natürlich gar nicht gibt, wie auch hier Gottes Schöpfungsordnung zu Boden gerissen werden soll, der Mensch, der selber sich zu Gott macht, wie gefährlich das ist, auch in der Politik, in den Schulen und Kindergärten heutzutage. Auch da müssen wir wachsam sein, auch um unsere Kinder willen. Und gestern Abend nochmal die letzte Steigerung in dem ungefähr zweistündigen Vortrag von Bruder Uwe Bausch plus eine Stunde Aussprache und sind fast alle da geblieben. Es war sehr spannend. Regelbasierte Weltordnung, die offene Revolution gegen Gottes Gebote, wo wirklich der Blick hinter die Kulissen des Weltgeschehens getan wurde. Ja, und damit wir jetzt hier nicht im Negativen und in der Panik versinken, möchte ich einfach sagen, wir als Christen haben keinen Grund, uns zu fürchten. Wir wissen ja, dass das kommen muss, es steht in Gottes Wort alles vorausgesagt. Ja, wir erkennen dadurch sogar, dass die Prophetie wahr ist, dass es einen lebendigen Gott gibt, der das alles prophezeit hat durch seine Apostel und Propheten in der Bibel. Für mich ist das immer ein wunderbarer Gottesbeweis, dass die Dinge so kommen, auch wenn die Dinge selber überwiegend negativ sind. Es gibt ja auch positive Endzeitentwicklungen, zum Beispiel die Weltmission und Israel als der Zeiger an Gottes Weltenuhr und anderes. Aber auch viel Negatives, Verführung, Gerichte, Katastrophen und vieles andere. Ja, jetzt also zum Thema heute Morgen, warum ich und hoffentlich auch du, warum wir als Christen in der Endzeit trotz allem Schweren geborgen sind. Friede, Ruhe, Geborgenheit. Gibt es das noch in dieser schweren Zeit mit Krisen, Kriegen, Katastrophen, Verführung und dem Abfallen breiter Massen vom lebendigen Gott? Ja, das gibt es, wie wir vorhin in verschiedenen Liedern gehört und gesungen haben. Aufgrund folgender Bibelworte möchte ich euch bezeugen, warum ich inmitten der Endzeit in Gott geborgen bin und warum auch ihr, liebe Geschwister, einen Frieden haben könnt, den euch niemand rauben kann. Im Psalm 131 haben wir folgende drei Verse. Ihr dürft es gerne aufschlagen. Psalm 131. Ein Wallfahrtslied von David. Und er betet: O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig, nicht stolz. Meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Soweit der Psalm 131. Der Vers 2 finde ich so schön. Und das sollte unsere Haltung sein, wenn wir wirklich in Christus sind, wenn der Herr in uns wohnt, da kann uns nichts wirklich aus der Bahn werfen. Es kann zwar Erschütterungen geben, auch im Glaubensleben, aber diese Geborgenheit, das wird hier wunderbar ausgedrückt. Meine Seele ist ganz zur Ruhe gekommen, gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wenn ihr schon mal ein Baby gesehen habt, so auf den Armen der Mutter, es gibt kein friedlicheres Bild, wenn es gestillt wurde, ja, wenn es auch gesättigt ist. Und wenn wir gesättigt sind mit der Nahrung, geistliche Nahrung des Wortes Gottes, dann haben wir auch alles, was wir brauchen. Und dann können wir ein Anker sein der Ruhe auch für andere Menschen. Sicher sind wir auch manchmal aufgeregt, wenn sich Dinge überstürzen und wir blicken auch nicht immer durch, aber immer wieder zur Ruhe kommen. Ja. Das haben wir auch in Corona-Zeit erlebt. Ich habe immer wieder gesagt, auch den Geschwistern, wir haben zwar Einschränkungen von rechts und von links und man kann oft auch noch nicht mal mehr das Haus verlassen, da war ja auch Lockdown abends und so weiter, aber den Blick nach oben, der Himmel, und zwar der Himmel Gottes, den Blick kann uns niemand nehmen, der bleibt uns erhalten. Und im Neuen Testament zwei Stellen, Matthäus 11, 28 bis 30, die bekannten Jesus-Worte. Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Ich will euch erfrischen, neue Kraft schenken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn wir dem Herrn nachfolgen, dann tragen wir dieses sanfte und leichte Joch, was in seiner Liebe sich verwirklicht hat. Für ihn war es ein schwerer Weg ans Kreuz auf Golgatha, wo er sein Blut für uns vergossen hat, um uns zu erretten von der ewigen Verlorenheit. Aber wenn wir in ihm sind, dann sind wir nämlich von ihm getragen und können so auch das tragen, was der Herr uns hier noch auferlegt auf der Erde. Weil er trägt uns, wir sind in seiner Hand geborgen. Und so schreibt auch der Apostel Paulus in Philipper 4, Vers 7. Und das ist auch ein Segenswunsch, der am Schluss vieler Gottesdienste ganz bewusst gesprochen wird. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Wenn wir nur die Vernunft einsetzen, dann sehen wir ja, was alles hier drunter und drüber geht. Aber der Friede Gottes, der steht über dem Allem, so wie der Himmel über der Erde steht. Und manchmal hilft es auch schon, wenn man auf einen Berg geht und dann ins Tal schaut, dann wird das Geschehen da unten so klein. Trotzdem haben wir auch eine Verantwortung zu helfen und zu wirken, ist klar. Aber die Probleme werden klein. Mir hilft es auch oft, wenn ich abends spazieren gehe und dann den Sternenhimmel sehe und denke, ja, wie klein und vergänglich sind hier unsere Probleme. Ja, sogar die Kriege hier und vielleicht Konflikte, vielleicht sogar in der Familie oder wo auch immer. Mach aus allem ein Gebet, bete zu dem, der über diesem ganzen Universum noch steht. Er ist allmächtig und kann heraushelfen, auch aus deiner ganz persönlichen Krise. Friede, der höher ist als alle Vernunft, echte Geborgenheit. Nun möchte ich noch etwas sagen über den Frieden. Wir haben ja auch schon Lieder gehört, das war nicht abgesprochen, über den Frieden. Und dazu ist ja gerade sehr aktuell, weil wir ja auch Krieg haben in vielen Ländern, nicht nur in der Ukraine, aber da ist es uns doch recht nahe gekommen, die letzten Jahre, was kaum einer gedacht hätte, wie schnell das geht. Nun, zunächst einmal möchte ich sagen zum Frieden, dass ein Unterschied besteht zwischen dem Frieden in der Welt und dem Frieden Gottes, dem Frieden des Herrn. Auch ganz wichtig. Der Herr Jesus sagt ja, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Der Friede Gottes, haben wir gerade gehört, ist höher als alle menschliche Vernunft. Er steht immer über unserem Denken. Denn dieser Friede ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Denn nicht wir produzieren, auch der ungläubige Mensch, der Humanist, versucht irgendwie friedlich zu leben, aber er hat nicht die Kraft dazu. Er muss das irgendwie krampfhaft versuchen. Aber das Böse im Herzen ist nicht besiegt, weil er keine Erlösung hat durch Jesus Christus. Aber als Christen dürfen wir diese Kraftquelle in uns haben, der Herr durch seinen Heiligen Geist, der uns als Frucht des Geistes Liebe, Freude, Friede und alle anderen weiteren sechs Elemente der Geistesfrucht schenkt. Ich habe ein Büchlein geschrieben, auch über die neunfache Frucht des Heiligen Geistes. Das war mir selber sehr zum Gewinn, mich mit Galater 5, Vers 22 ausführlich zu beschäftigen. Und da dieser Friede, dazu möchte ich jetzt einiges sagen. Wer erfährt diesen Frieden? Nur derjenige, der sich von Gott rufen lässt, über seine Sünden erschrickt und Buße tut, ebenso Gott umkehrt, und der durch den Glauben an Jesus Christus und sein Opfer am Kreuz Vergebung der Sünden erhält. In Römer 5, Vers 1 lesen wir, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gerechtfertigt durch den Glauben, der Herr hat am Kreuz uns reingewaschen, wir nehmen das an, im glaubenden Vertrauen, und dann bekommen wir diesen Frieden im Herzen. Und wir wollen dem Herrn auch nachfolgen in Liebe und Dankbarkeit. Und so steht auch in Kolosser 1, ihr müsst jetzt nicht alles aufschlagen, Vers 19 folgender. Es ist Gottes Wohlgefallen gewesen, dass in ihm, in Christus, alle Fülle wohnen sollte und alles durch ihn versöhnt würde mit Gott, es sei auf Erden oder im Himmel, dadurch, dass er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz. Alles versöhnt, die Versöhnung wird jedem angeboten. Aber bitte jetzt nicht in die Allversöhnung verfallen, nur der erfährt sie, der sich auch versöhnen lässt. Das steht auch in 2. Korinther 5. Lasst euch versöhnen mit Gott. Gott übergeht nicht unsere Entscheidung. Wir müssen die Bibel immer gesamt sehen, ja, kein Automatismus. Friede, wie kann man das am besten sich vorstellen und ausdrücken? Es wurden mal zwei Maler beauftragt, eine Szene zu malen, wie sie sich den Frieden vorstellen. Der eine Maler, der wählte als Motiv einen stillen, einsamen See mitten in den Bergen. So wie der Seealpsee da beim Sentis. Ja, das hängt ja auch drüben aus, am Eingang, glaube ich, in einem wunderschönen neuen Foyer. Das ist der Seealpsee da drüben. Also ein sehr schönes, friedliches Bild. Wunderbares Motiv, hätte ich vielleicht auch so gemalt. Aber der andere Maler, der hatte eine ganz andere Idee, die noch genialer ist, denke ich. Der malte einen schäumenden Wasserfall, wo richtig die Gischt hochspritzt, wo es tobt und laut ist und bedrohlich. Und inmitten dieses Chaos des Wasserfalls, da hat er einen Zweig gemalt, der da herausragt an einem Baum und schon nass vom Wasser. Und in diesem Baum saß ein Rotkehlchen in seinem Nest, geborgen in seinem Nest. Wir haben jetzt auch Vögel in unserem Garten gehabt. Man kann das wunderbar beobachten, ja, auch wenn die ihre Jungen füttern, wie fleißig da die Raupen bringen und alles. Inmitten aller Gefahren, durch Krähen und hier durch den Wasserfall. Und das hat dieser zweite Maler ausgedrückt. Er hat auch den Frieden ausgedrückt. Aber gerade inmitten des ganzen Tobens dieser Welt, in dem Fall des Wasserfalls und bei uns der Kriege, der Pan- oder Pandemien, der ganzen Katastrophen, Erdbeben und was alles in unserem Leben hier tobt. Das erste Bild, kann man auch sagen, zeigte nur Ruhe. Das zweite zeigte Frieden und Geborgenheit inmitten der bedrohlichen Situation in dieser Welt. Das zweite Bild hat den Preis gewonnen, wenn man so sagen will, weil es drückt den Frieden noch drastischer aus, weil da dieser Kontrast einfach zu sehen ist. Und das ist auch unsere Situation. Wir leben nicht auf Wolke 7 oder an einem ruhigen Bergsee. Mancher von uns würde es sich wünschen. Ach, einfach, ich habe es auch mal gewünscht. Tatsächlich, komm, lass uns mal an so einen Bergsee ziehen, in einer Hütte, wo wir ganz für uns sind und überhaupt nichts mehr Schlimmes auf uns zukommt, weg von allen Kriegen. Aber so können wir nicht leben. Wir sind hineingestellt als Christen in diese Welt. Wir müssen unsere Arbeit hier tun, treu, und haben auch manche Kämpfe. Und wir können uns nicht einfach zurückziehen. Aber da gilt es, im Inneren diesen Frieden mit Gott zu haben und den auch auszustrahlen in diese Welt. Ich muss ehrlich sein, ich strahle auch nicht immer Frieden aus. Ich bin von Natur aus nicht gerade der geduldigste Mensch. Das wissen manche unter uns auch. Aber immer wieder bete ich um diese innere Ruhe und Gelassenheit. Manchmal konnte ich andere auch schon beruhigen, tatsächlich, obwohl ich selber nicht der Ruhigste bin. Aber das kann nur der Herr wirken in uns. Ja, das kann nur der Herr wirken. Also der Friede, den Gott schenkt, der strahlt durch das Leben des Christen hindurch in die Welt aus. Und so sollen wir, wie es der Herr sagt, Friedensstifter sein. So steht es in den Seligpreisungen. Ja, der Friede der Christen sollte ausstrahlen in die Welt, aber er wird nie mit dem Frieden in der Welt identisch, denn der Herr sagt ja, mein Reich ist nicht von dieser Welt, Johannes 18, Vers 36, und er sagt auch in Johannes 14, 27, denn Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Was ist der Friede in der Welt? Interessiert uns ja auch, der ist ja auch wichtig. Das ist ein politischer Friede. Er kommt zustande durch Verträge, Bündnisse, Waffenstillstandsabkommen. Eigentlich zwischen den ganzen Nationen herrscht eigentlich immer nur Waffenstillstand, wenn man es mal genau nimmt. Denn durch das menschliche Eroberungsstreben im Herzen möchte jede Nation eigentlich von Natur aus, also die Menschen, die die leiten, ihr Territorium ausweiten. Es war nicht nur Hitler, der den Lebensraum im Osten ausweiten wollte. Jetzt gibt es auch andere Mächte, die nach Ost oder nach West, je nachdem, wie man sieht, vorstoßen möchten. Ja, die einen stoßen nach Westen vor, die anderen nach Osten. Ich sage es mal ganz vorsichtig, ohne genauer zu werden. Aber es sind überall Eroberungsgelüste. Deshalb sollten wir uns auch da als Christen eigentlich raushalten, weil es hängt mit dem bösen Herzen zusammen. Aber wenn man mal wirklich die Bibel lesen würde, würde stehen, die Erde gehört dem Herrn. Die gehört weder dem Osten noch dem Westen. Eigentlich gehört alles Gott. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir als 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten leben dürfen. Ich bin jetzt kein Globalist, der sagt, ja, alles zusammenwürfen. Gott hat auch die Nationen geschaffen, die Sprachen, die Kulturen. Das ist nach der Sintflut und Turmbau zu Babel, ganz klar zu lesen. Aber doch, letztendlich gehört alles dem Herrn. Und dann streitet man sich um ein paar Quadratkilometer manchmal hin und her. Es fängt ja schon beim Streit am Nachbarzaun an mit dem Nachbarn, da wo Steine versetzt werden und so. Und so ist auch zwischen Nationen. Ne? Also das ist politischer Friede, Waffenstillstandsabkommen. Und dieser politische Friede wird von Menschen gemacht, die zum allergrößten Teil keine Versöhnung mit Gott erfahren haben. Und deshalb bleibt diesen nur das Vertrauen auf den eigenen guten Willen und den guten Willen der anderen, dass die auch diese Waffenstillstände einhalten. Ja, aber dieser Friede wird niemals dauerhaft sein auf der Erde, das wissen wir auch, da das Herz des Menschen böse von Jugend auf ist, 1. Mose 8, Vers 21. Niemals dauerhaft oder ewig, sondern immer nur ein Provisorium bis zum Ausbruch der nächsten Aggression. Es steht ganz klar in Jesaja 48, Vers 22, die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Das ist leider so, ja. Und deshalb brauchen sie die Erlösung in Christus. Und ja, vielleicht muss ich doch sagen, in Gemeinden, wo alle eigentlich gläubig sein sollten, aber man sieht ja, es ist nicht so, da sollte eigentlich auch Frieden herrschen, aber leider ist da auch manchmal Streit und Zank. Da sollte jeder in sich gehen und Buße darüber tun. Ja, dass diese Erkenntnis, dass die Gottlosen keinen Frieden haben, und zwar keinen dauerhaften, ewigen Frieden, weil diesen Gott nur schenken kann, diese Erkenntnis hebt die Bemühungen um politischen Frieden natürlich nicht auf. Natürlich sollen wir beten für unsere politischen Führungspersönlichkeiten, dass sie gute, friedensstiftende Politik machen, in Wahrheit und Gerechtigkeit. Ist leider auch nicht überall so. Aber das ist eben nicht ewig auf dieser Erde. Wir sind Realisten. Um an eine Unterscheidung Dietrich Bonhoeffers anzuknüpfen, muss man sagen, dieser irdische Friede liegt im Bereich des Vorletzten, nicht des Letzten. Das ist das Vorletzte auf dieser Erde. Das Letzte ist der Friede mit Gott und in der Ewigkeit. Also die menschlichen Friedensbemühungen sind wichtig, aber sie liegen im Bereich des Vorletzten. Das heißt, es sind Notordnungen zur Aufrechterhaltung des Zusammenlebens innerhalb einer vergehenden Welt. Einer vergehenden Welt. Und das Letzte wird die Wiederkunft des Herrn sein, der in einer völlig neuen Welt mit der Schar seiner Erlösten sein ewiges Friedensreich errichtet. Und dazu möchte ich jetzt im zweiten Teil auch noch etwas sagen. Jesus Christus wird sein Friedensreich aufrichten, wenn er wiederkommt. Darüber lässt uns die biblische Prophetie nicht im Unklaren. In 1. Korinther 7, 31 steht, das Wesen, das Schema dieser Welt vergeht. Und genauso in Matthäus 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen, also dieser sichtbare Himmel, nicht der Thron Gottes natürlich. Es gibt ja hier den sichtbaren Himmel. Und dann das Universum und dann der Thron Gottes als den dritten Himmel. Der dritte Himmel, der wird ewig sein. Aber das, was wir sehen, dieser Himmel, diese zwei Himmel, also was wir jetzt als blau sehen und die Sterne nachts, das wird vergehen und auch die Erde. Aber meine Worte, sagt der Herr, werden nicht vergehen. Matthäus 24. Und noch ausführlicher, 2. Petrus 3, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb, also so überraschend wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, also ich sage es, die Atome werden sich auflösen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Das heißt also, dieser Erde, die wir jetzt hier sehen, ist kein ewiger, also nicht endender Bestand verheißen. Sie wird einmal vergehen und der neuen Erde mit dem neuen Himmel Platz machen. In der Zeit vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu, in Herrlichkeit. In dieser Zeit vorher wird in einer Reihe schrecklicher Gottesgerichte auch der Friede von der Erde weggenommen. Steht ganz da klar, etwa bei den Siegelgerichten. Die erste Gerichtsreihe in der Offenbarung, Kapitel 6, haben viele von uns gelesen, als die Corona-Zeit anfing. Ja, Pandemien, wie man es auch sieht, Kriege, Hungersnöte, Tod. Manche denken, vielleicht ist es jetzt schon so, dass wir in den Siegelgerichten leben. Ich schließe es nicht aus, aber ich behaupte es auch nicht hundertprozentig, denn es gab schon immer diese Gerichtsreihenfolgen mit Kriegen, Hungersnöten und Tod und Christenverfolgung und Katastrophen, dass die Felsen über die Menschen fallen und so weiter, Erdbeben. Also es gab schon immer. Allerdings, die Frage ist, was ist der erste Reiter? Manche sagen Christus auf dem weißen Pferd, ja klar, er kommt ja nochmal in Offenbarung 19, aber in Offenbarung 6, denke ich, ist es noch nicht Christus in der Herrlichkeit, sondern die Nachahmung Christi, der Antichrist mit seinen Vorläufern, der die Tarnfarbe weiß gebraucht für seine Finsternis. Das zeigt sich daran, wenn man nämlich Offenbarung 6 parallel liest zu Matthäus 24, zur Endzeitrese, da kommen auch als erstes die falschen Christusse und dann Kriege, Hungersnöte, Erdbeben und so weiter. Genau die gleiche Reihenfolge. Versteht ihr? Deshalb denke ich, in Offenbarung 6 ist auch Antichrist und dann alle anderen Gerichte. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich persönlich, will da niemand zu nahe treten, nicht an die Vorhinrückung glaube, sondern denke, irgendwann werden wir in diese Zeit hineinkommen. Und dann, wenn die Bedrängnis am schlimmsten wird, wird die Gemeinde herausentrückt, ja, herausgenommen. Wenn die Not am größten ist, die Hilfe auch am größten. Und so sagt ja auch der Herr Jesus in Matthäus 24, die Tage dieser großen Drangsal werden verkürzt um der Auserwählten willen. Nicht ganz weggenommen, sondern einfach verkürzt. Ganz klarer Hinweis auf die Entrückung während der Drangsal und auch viele andere Stellen. Heraus, aus der Stunde der Versuchung heißt es auch wörtlich übersetzt, also Eck und so weiter und so fort. Das ist eine räumliche Angabe, keine zeitliche Angabe. Also das nur nebenbei. Ich habe auch ein Buch da zu diesem Thema Entrückung, wenn das näher interessiert. Aber wichtig war mir zu sagen, auf jeden Fall diese Gerichtsreihen, die können sich immer wieder wie Wellenberge wiederholen in der Geschichte, auch diese Siegelgerichte ihre als Vorläufer. Aber am Ende werden es die Siegelgerichte sein in der letzten Steigerung. Und dann ist auch der Antichrist dann schon da mit den ganzen Folgen. Aber es kann sein, dass es sich nochmal beruhigt, ja, und nochmal eine Welle kommt. Das wissen wir nicht. Ja. Sonst werden wir nämlich zu falschen Propheten, wenn wir sagen, das ist jetzt die allerletzte Welle, jetzt ist es soweit. Bin ich ganz vorsichtig. Aber ich sage natürlich, alle Zeit bereit sein für die Entrückung, auf jeden Fall auch, und auch für die Verfolgung, dass wir kein Mahlzeichen annehmen. Alle Zeit bereit. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, es wird sich Volk gegen Volk, Reich gegen Reich erheben, man wird von Kriegen und Kriegsgeschrei hören, Kriegsgerüchten, man kann auch sagen Aufstände, das hängt ja damit zusammen. Und manchmal hat man den Eindruck, wir haben es auch gestern gehört, dass vielleicht sogar Bürgerkriege bewusst provoziert werden durch gewisse übertriebene Gesetze, die wir jetzt auch haben, Stichwort Heizungsgesetz in Deutschland und massive Freiheitseinschränkungen, die es gab und so weiter. Man weiß manchmal nicht, ist das jetzt Absicht oder sind die wirklich so dumm, will ich jetzt nicht sagen, will ja niemand verleumden. Aber ja, man kann auch da nur beten für die Politik, auch wenn man nicht mit ihrer Parteifarbe übereinstimmt, dass trotzdem Gott das Schlimmste verhütet. Ja, das Ende wird erst kommen, wenn der Antichrist erschienen ist, so sagt es die Bibel. Der Antichrist, der endzeitliche satanische Weltherrscher, er wird es tatsächlich schaffen, der Menschheit kurze Zeit seinen Frieden zu geben. Aber es ist der Friede der Welt, nicht der Friede des Herrn Jesus Christus. Eine satanische Nachahmung des Friedensfürsten Jesus. Also der Antichrist, wenn man mal so ein paar Beispiele aus der Geschichte betrachtet, Hitler und Stalin und Mao und so, die haben ja auch manches Gutscheinende getan. Autobahnen gebaut in Deutschland etwa. Aber eigentlich war es die Vorbereitung für die Panzerkolonnen dann im Krieg auch, wenn man es mal so sieht. Arbeit gegeben den Leuten, ja, die Beschäftigung. Aber gleichzeitig Massenmord und Verfolgung und Judenverfolgung und was auch immer. Also eine Tarnmaske des Guten, aber in Wirklichkeit ein böser Kern. Und der Antichrist selber wird bestimmt auch verehrt werden als der Friedensbringer, der Friede und Sicherheit bringt. So steht es ja sogar in den Paulusbriefen, ja, wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird das Verderben über sie kommen, wie die Wehen über eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Heute sind wir kurz davor, Frieden und Sicherheit, das ist das Motto auch bei der UNO, bei diesen ganzen internationalen Gremien. Das will die Menschheit, irdischen Frieden, irdische Sicherheit. Ohne Jesus Christus als den einzigen Friedefürsten. Weil der stört nur. Das ist ja intolerant und man muss ja alle Religionen zusammenbringen. Nicht? Wir kennen das ja alles, dieser interreligiöse Dialog, diese große Ökumene, die aber natürlich antichristlich ist. Offenbarung 13, Offenbarung 17 und Offenbarung 18 wird das ausführlich beschrieben. Und der Antichrist wird seinen Frieden der Welt bringen, eine kurze Zeit. Die Bibel spricht von 42 Monaten. 3,5 Zeiten oder 1260 Tagen. Und dadurch, dass es in drei verschiedenen Zeitmaßen gegeben wird, bin ich überzeugt, dass das wörtlich zu nehmen ist. Sonst wird es nicht als Tage, Monate und Jahre definiert. Das heißt, diese Zeit des Antichristen ist begrenzt. Und auch seines Scheinfriedensreiches. Die Zeit ist begrenzt. Aber für diese Zeit wird er Macht haben über alle Geschlechter und Völker und Sprachen und Nationen. Und in Offenbarung 13 steht das, dass er eine Einheitsmeinung, Einheitsreligion herbeiführt. Auch in Offenbarung 17 lesen wir von 10 Königen, die eine Stunde, das ist prophetisch ein Hinweis auf einen begrenzten Zeitraum. Es muss jetzt nicht wörtlich eine Stunde sein, sondern da ist diese prophetische Zeit gemeint, wo er herrscht. Eine Stunde wird er Macht empfangen mit dem Tier. Also der falsche Prophet, der Antichrist und der Satan, also diese satanische Nachahmung der Dreieinigkeit Gottes, so kann man es auch nennen. Und diese 10 Könige, darunter verstehe ich persönlich 10 Verwaltungsbezirke mit jeweils 10, also insgesamt 10 Herrschern, die da in Europa herrschen oder in Amerika oder anderen Verwaltungen, Australien und so weiter. Diese, heißt es, haben einerlei Meinung und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Die werden also sich dem Antichristen unterordnen und mitarbeiten. Und wir sehen ja, dass diese Globalisierung sich massiv vorbereitet. Und so erkennen wir, die Welt steht vor dem Kommen des Antichristen. Auf Erden, ich betone auf Erden, kommt als nächstes nicht das Friedensreich Jesu Christi, sondern zuerst das Reich des Antichristen. Das ist die Reihenfolge, ganz klar zu erkennen. So heißt es auch in 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 3 und 4. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn er, also Jesus, kommt nicht, bevor der Abfall kommt vom Glauben, dass viele vom Glauben abfallen. Auch das steht klar, dass man abfallen kann vom Glauben, nicht von irgendwas anderem. Ja, also auch ein klarer Hinweis. Dass viele abfallen vom Glauben und der Mensch, der Bosheit offenbart wird, der Sohn des Verderbens. Das ist der Antichrist. Er ist der Widersacher, der sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Da denken wir wieder an Homo Deus, Yuval Harari und andere vom Weltwirtschaftsforum, die den Menschen zum Gott erheben wollen. Nicht? Der Mensch will Gott spielen, schon immer, aber jetzt ganz massiv. Ja, und zuerst kommt also dieses antichristliche Verführungsreich, und zwar unter Deckmänteln wie Frieden, Liebe, Harmonie, Humanität. Humanitas heißt die Zeitschrift, ist der größten Freimaurerloge in Deutschland, also der eine Humanismus ohne Christus als den einzigen Herrn. Und auch natürlich Toleranz, wobei Toleranz bedeutet Sachtoleranz, dass man in der Sachfrage tolerant ist. Ich sage mal so, ich unterscheide immer zwischen Personentoleranz und Sachtoleranz. Auch als Christen tolerieren wir die Person des Andersgläubigen. Ja, wir bekämpfen sie nicht oder töten sie nicht, das schon gar nicht. Aber in der Sachfrage müssen wir intolerant sein, weil wir die biblische Wahrheit verkündigen und verbreiten. Wenn wir nicht mehr die Wahrheit sagen würden, wären wir die lieblosesten Menschen auf der Erde. Das wäre eine falsche Toleranz. Die Sachtoleranz ist gerade die Verführung. Das ist Verführung, wenn man in der Sache die Wahrheit nicht mehr sagt. Ganz wichtig, dass ihr diesen Unterschied versteht und behaltet. Deshalb, wir können freundlich mit Moslems, mit Atheisten sprechen, sie nicht beschimpfen, nicht aggressiv werden in der Diskussion. Aber wir müssen klar sagen, Jesus Christus ist der einzige Weg zum Vater. Johannes 14, Vers 6. Es kommt niemand in den Himmel, außer durch Jesus Christus, der sein Blut für uns vergossen hat, um uns reinzuwaschen von aller Sünde, damit wir Zugang haben zum Himmelreich. Wir haben kein anderes Opfer, das uns versöhnen könnte mit Gott. Das ist eine gesunde biblische Intoleranz, und die muss sein in diesem Punkt. Und auch in ethischen Fragen natürlich, ja, haben wir ja auch einiges die Tage gehört. Es gibt nur die Ehe zwischen Mann und Frau, einem Mann und einer Frau. Ja, diese Toleranz des Antichristen, diese falsche Toleranz und seiner immer schon dagewesenen Vorläufer, die sind auch heute massiv am Wirken, auch bevor die Person vielleicht dann auftritt. Die Vorläufer sind ja schon immer da, waren schon im ersten Jahrhundert da, sind viele von uns ausgegangen, die waren aber nicht von uns, heißt im ersten Johannesbrief. Diese falsche Toleranz hat eben eine Grenze, nämlich da, wo Menschen auch unter seiner Herrschaft an Jesus Christus als dem einzigen Herrn, Erlöser und Friedensbringer festhalten. Das wird nicht toleriert. Und deshalb wird immer mehr Druck auf uns Christen ausgeübt, die wir wirklich dem Herrn in Liebe nachfolgen wollen und auch die Feindesliebe ja praktizieren möchten. Wir sind ja überhaupt nicht aggressiv, im Gegenteil. Ja. Aber gerade gegen uns richtet sich dieser Hass, weil wir sagen, es gibt nur einen Weg zum Herrn und du musst umkehren zu ihm. Dann hast du wirkliche Hoffnung und Rettung. Das wollen viele, viele nicht hören. Das ist traurig. Und deshalb kommt das Einheits- und Friedensreich des Antichristen durch Krieg zustande. Durch Krieg mit den Heiligen Jesu Christi, mit denen, die dem Lamm folgen, das wegen unserer Sünden erwürgt ist. Offenbarung 13, Vers 7 und 8. Da steht übrigens nicht, dass das nur Israeliten wären, wie manche Lehrrichtungen behaupten, die Überwinder. Da steht einfach die Heiligen, und die Heiligen sind immer auch in den Briefen, das ist die gesamte Gemeinde. Ja? Oder zeigt mir eine Stelle, wo steht, dass das nur Juden seien. Völlig absurd. Also man darf in die Bibel nichts hineindeuten, was nicht dasteht. Die Heiligen, das ist die Gemeinde, und der Antichrist hat von Gott die Zulassung, eine Zeit lang Krieg mit den Heiligen zu führen und sie sogar zu besiegen und viele zu töten. Wer in dieser Zeit des Antichristen lebt, das wird nicht einfach sein. Aber schließlich, ja, heißt es dann Offenbarung 17, Vers 14, werden der Antichrist und seine Anhänger streiten gegen das Lamm, gegen Jesus, und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige, und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Gläubige. Jesus Christus bleibt Sieger. Und nachdem das trügerische, satanische Friedensreich des Antichristen zusammengebrochen ist, dann, erst dann, baut Jesus Christus seine neue Welt. Und zwar in zwei Stufen, die am Ende der Johannesoffenbarung in den Kapiteln 20 bis 22 geschildert sind. Und zwar ist es so, dass als erste Stufe zunächst das sogenannte tausendjährige Reich erscheint. Der Begriff tausendjährige Reich findet sich nicht, aber es ist mehrfach die Rede von 1000 Jahren. Ob sie nun wörtlich oder symbolisch zu verstehen sind, halte ich nicht für so entscheidend. Jedenfalls ist es 10 mal 10 mal 10, und das heißt, es ist ein vollkommener Zeitraum damit gemeint, ja, diese 1000. Diese vollkommene Herrschaft Christi, und zwar deshalb, weil er jetzt selber herrscht. Und zwar, so sagen es auch im Alten Testament viele Stellen, Jesaja 2, Micha 4 und andere, Sacharja 12 bis 14, er herrscht auf der gereinigten Erde, wo vorher, so steht in Hesekiel, 7 Jahre lang die Waffen verbrannt werden nach der Schlacht von Harmageddon. Die kommt ja vorher, wo dann der Sieg über den Antichristen, den falschen Propheten errungen wird, Offenbarung 19, und dann in Offenbarung 20, dann danach in dieser Reihenfolge, wenn man es wörtlich nimmt, kommt nach der Schlacht von Harmageddon dann das tausendjährige Friedensreich Christi. Und dann richtet endlich Gott seine Herrschaft auf Erden auf. Und weil Satan gebunden ist, wird es wirklich Friede sein. Allerdings ist nicht jeder dort wiedergeboren und gerettet. Das sehen wir auch daran, dass am Schluss noch mal eine letzte Prüfung ist, und zwar durch die Heere von Gog und Magog. Und da zeigt sich dann, wer wirklich zum Herrn gehört hat und wer nur mitgelaufen ist. Und weil Satan gebunden war, nicht so angestachelt wurde zum Hass und zum Krieg. Ja, da wurde das zurückgehalten, die Sünde. Aber die ist immer noch, trotzdem noch da gewesen im Herzen. Ja, so verstehe ich das. Aber Satan gebunden, das heißt, die ganzen Verführungen sind weg. Ja, keine unzüchtige Werbung, keine Aufstachelung zum Hass und so. Satan ist gebunden, aber trotzdem sind die Menschen noch nicht alle gerettet im tausendjährigen Reich. Muss man klar auseinanderhalten. Und deshalb bei der letzten Prüfung, bei der Schlacht von Gog und Magog, zeigt sich da nochmal diese Sortierung zwischen den wirklichen Erlösten und denen, die nur mitgelaufen sind, weil der Satan gebunden war. Ja, aber dann, nachdem die letzte Völkerschlacht stattgefunden hat, nach Offenbarung 20, 7 bis 10, ich werde es jetzt nicht vorlesen, alles aus Zeitgründen, da erfolgt dann das große Weltgericht vor dem Thron Gottes, und dann richtet er den neuen Himmel, die neue Erde auf, was in wunderbaren Worten in Offenbarung 21 und 22 ganz am Ende der Heiligen Schrift uns berichtet wird. Neuer Himmel, neue Erde, wo keine Krankheit, kein Leid, kein Schmerz mehr ist, keine Träne mehr geweint wird. Das ist das, wonach wir uns alle sehnen. Allerdings heißt auch da, und das wird oft in Predigten ausgelassen, diese Stelle, dass kein Platz ist für die feigen Verleugner und Ungläubigen und Frevler und Totschläger und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Die haben keinen Platz in der neuen Welt Gottes. Aber Gott sei Dank sind wir reingewaschen durch das Blut des Lammes Jesus Christus, wenn wir ihn in unser Herz aufgenommen haben. Das ist der einzige Weg in den Himmel. Von Natur sind wir alle Lügner. Allein schon die Lebenslüge, dass der Mensch ohne Gott leben könnte, das ist die größte Lüge. Wenn die Menschen sich selber das vorlügen, ich brauche keinen Gott, keinen Messias, das ist der größte Selbstbetrug. Aber dann, wenn alle Geretteten vereinigt sind, im himmlischen Jerusalem, wie es auch genannt wird, dann wird endlich Friede sein, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott und ein Zustand allumfassenden Heils. So finden sich am Ende der Bibel die gewaltigen Worte, die lese ich jetzt vor, Offenbarung 21, 3 bis 5. Siehe da die Stiftshütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und jetzt kommt das, was ich schon erwähnt habe. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und zwar Gott macht alles neu, nicht der Mensch, der das frevelhaft versucht vorwegzunehmen, das tausendjährige Reich oder das himmlische Jerusalem. Nein, Gott, der Herr, macht alles neu. Und die Frage stellt sich am Schluss an uns, an jeden von uns: Hast du diese Hoffnung, diese Geborgenheit, diesen Frieden? Bist du schon im Herrn erlöst und geborgen? Frieden im Herzen, auch wenn wir jetzt in dieser Endzeit leben, in der das Böse ja noch ausreift. Wir sind ja noch nicht in dieser völligen, erlösten neuen Welt, sondern da, wo jetzt die Kämpfe ganz besonders toben, wo ja es heißt in Offenbarung 12, dass der Teufel wütet, weil er wenig Zeit hat. Da brauchen wir, liebe Geschwister, ganz besondere Festigkeit. Und deshalb brauchen wir auch solche Konferenzen, solche Bibelwochen, wie sie auch hier in dem Haus stattfinden, dass wir immer wieder geistlich gestärkt werden, auferbaut. Wir brauchen uns auch gegenseitig in den Gemeinden. Deshalb ist auch wichtig, dass ihr alle zumindest einen Hauskreis habt, wo ihr euch gegenseitig stärken könnt auf der Grundlage des Wortes Gottes. Also bitte nicht irgendwelchen menschlichen Bücher lesen, habe ich auch schon erleben müssen in Hauskreisen, dass man irgendwas da von Willow-Krieg oder so liest, sondern man soll die Bibel lesen, das Wort Gottes. Das ist ganz wichtig. Ja, nur dann werden wir gestärkt sein. Ihr seht, so heißt es im Hebräerbrief, je mehr ihr seht, dass der Tag sich naht, sollen wir umso weniger die Versammlungen verlassen, sondern wir sollen sie treu besuchen. Ganz wichtig. Und einige haben einander hier helfen können, Gemeinden zu finden. Das ist immer wunderbar, wer noch keine bibeltreue Gemeinde in seiner Nähe hat. Natürlich musst du auch prüfen, ob meine Gemeinde, die ich besuche, bibeltreu ist. Wahrheit und Liebe, beides sollte da sein. Aber es sollte wirklich das Wort Gottes und nichts anderes gepredigt werden. Und es sollte ganz klar gepredigt werden, die Erlösung in Christus, der biblische Jesus Christus, kein selbstgemachter. Oder es sollte auch nicht die Hälfte der biblischen Wahrheit weggelassen werden, zum Beispiel einfach nur die Liebe Gottes ohne Gericht oder Himmel ohne Hölle oder ja, alles so Friede, Freude, Eierkuchenmäßig, sage ich mal, wie es in vielen Gemeinden heute ist, humanistisch, wo immer nur der liebe Gott alles durchgehen lässt. Das ist nicht das biblische Evangelium, sondern die Liebe Gottes wird umso größer, wenn wir erkennen, wie groß die Verlorenheit ist des Menschen, der in die ewige Qual geht ohne Jesus. Also gerade auf dem Hintergrund der ewigen Verdammnis wird die Liebe Gottes noch viel größer. Auch das muss gepredigt werden, sonst betrügt man die Menschen und sie haben so ein oberflächliches, billiges Evangelium. Es muss ein Herrschaftswechsel stattfinden aus dem Reich Satans in das Reich Jesu Christi. Denn von Natur aus ist jeder Mensch im Reich Satans, auch der, der denkt, ich bin ja so gut, ich brauche keinen Gott. Das ist gerade die größte Lüge Satans, ihr werdet sein wie Gott, ihr braucht keinen Gott, ihr seid selber Gott. Merkt ihr was? Also da müssen wir ganz wachsam sein. Ja, und diesen Frieden, Jesu Christi, er ist ja unser Friede, diesen Frieden kann dir keiner rauben. Aber du musst auch selber festbleiben, glauben, ja, auch wirklich ihm nachfolgen wollen. Und dann kann dir den Frieden keiner rauben. Und deshalb komme zu Jesus und schenke ihm dein Leben, wenn du es noch nicht getan hast, kann auch heute geschehen. Du darfst gerne auf uns zukommen, noch zum Gespräch, zum Gebet, wer Fragen hat. Wir laden herzlich ein. Der Herr möge jeden segnen, im Glauben einzudrehen und im Glauben fest zu sein und zu wachsen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und bitten, dass er euch dazu erhebt. Lieber Herr Jesus Christus, du bist unser Friede, der wahre Friede, den niemand uns rauben kann. Und wir bitten dich, schenk diesen Frieden dauerhaft in unseren Herzen, auch wenn die Krisen in dieser Welt heute so stark sind, dass wir wirklich in dieser Ruhe sein dürfen. Ja, wir setzen uns ein in dieser Welt, aber aus der Ruhe heraus, die du uns schenkst, Herr. Und da haben wir auch Orientierung. Und so bitten wir dich immer wieder, leite uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir die Geister prüfen, ob sie von Gott sind oder von der anderen Seite, Herr. So lass uns das Ziel erreichen, bei dir zu sein, durch deine Gnade. Und dafür loben wir dich. Amen.